Ja, als ich mir überlegt habe, worüber ich heute mit euch nachdenken möchte, kam mir so ziemlich schnell das Thema Gemeindeleitung in den Sinn. Vermutlich, weil ich die letzten Jahre sehr viel darüber nachgedacht habe, mir Gedanken gemacht habe. Die haben sich einfach alle angestaut und die kriegt ihr heute alle ab. Nein, ich denke nicht alle. Auch weil wir nächstes Jahr eben auch Gemeindeleitungsberufung haben, ist es sicherlich ein guter Zeitpunkt, da auch jetzt schon mal drüber nachzudenken. Leitung ist etwas grundsätzlich Gutes, etwas Hilfreiches, etwas Förderliches und das gilt sowohl in einer Firma, dort geht es dann um Geschäftsleitung oder Abteilungsleitung, als auch in der Gemeinde. Es kann aber auch durch die Schieflage zu etwas Zerstörerischem und Unguten werden. Und das gilt auch sowohl im Beruf als auch in der Gemeinde. Wenn man über das Leitungsamt nachdenkt, kommt man oft in der Bibel zuerst auf den 1. Timotheus 3, den wir jetzt hier sehen. Ich lese ihn vor. Es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen. Er muss gastfreundlich sein, er muss fähig sein zu lehren. Er darf weder alkoholsüchtig sein, noch zur Gewalttätigkeit neigen, muss freundlich sein, darf keinen Streit suchen, darf nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um seine eigene Familie zu kümmern? Er darf nicht erst vor kurzem zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet. Und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat, denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge nutzen, um ihn zu Fall zu bringen. So, jetzt habe ich nicht gescheit gedrückt. So. Ja, damit ist eigentlich alles gesagt und ich könnte Schluss machen. Nein. Wie geht's euch mit so einer Auflistung? Wer fühlt sich denn fähig, all diese Punkte zu erfüllen? Immer freundlich sein, nie im Streit, ein untadeliges Leben. Ich will das Ideal, was hier gezeigt wird, gar nicht relativieren, aber die Realität sieht doch eigentlich irgendwie anders aus. Und warum? Weil wir Menschen sind und bleiben. Und warum Leiter auch weiterhin Menschen sein dürfen, will ich nachher auch noch genauer aufgreifen. Ein Punkt, der mir bei solchen Listen auch immer auffällt, ist, dass wir Menschen Listen sortieren. Also das ist so unser Lieblingsding offensichtlich. Dass wir Sachen nach Wichtigkeit sortieren. Dass wir entscheiden, was ist besonders wichtig und was weniger. Und dort eben auch bei Dingen, die Menschen falsch machen. Ganz offensichtlich, also sortieren nach Offensichtlichkeit und nach im Geheimen. Deshalb finden viele weniger sichtbare Sünden wie Neid und Geiz oft weniger schlimm als Sünden, die man eben nicht so sieht, nur weil sie auf dem Präsentierteller liegen und andere nicht. Ich glaube, Gott unterscheidet nicht danach, ob andere Menschen sehen können, was wir richtig oder falsch machen. Ich glaube, ihm geht es darum, dass wir ihm nachfolgen, dass wir versuchen, so zu leben, wie er es gut findet. Und er sieht in unser Herz. Wir wollen heute ein bisschen tiefer, stehe ich eigentlich im Bild? Ich kann noch ein bisschen auf die Seite gehen. Wir wollen heute ein bisschen tiefer einsteigen und gehen dabei auf die Beobachtungsreise mit dem besten Vorbild für Leiterschaft, das wir finden können. Wer könnte das sein? Also wie lautet die Antwort auf die meisten Fragen, die Pastoren und Prediger stellen? Jesus, richtig. Genau. Wenn man lernen will, wie Gott sich Leitung vorstellt, muss man nicht nur die Liste von Eigenschaften anschauen, die Paulus an Timotheus geschrieben hat, die wir gerade gelesen haben, sondern wir können Jesus beobachten, wie von ihm in den Evangelien erzählt wird. Was er sagt und wie er handelt, soll unser Maßstab sein. Ich kann euch nur empfehlen, mal alle vier Evangelien am Stück durchzulesen und einfach da hineinzuspüren, ja, was wir dort erkennen, was Jesus wichtig ist in der Zeit, wo er hier auf der Erde war, was er uns weitergegeben hat. Punkt 1, leiten für Menschen. Ein guter Leiter ist für die Menschen da. mich hat in den Evangelien so beeindruckt, wie die Erzählungen über Jesus die Liebe zu den Menschen so zentral ist. Wir lesen ganz häufig, dass Jesus Mitleid hatte. Zum Beispiel in Markus 8 bei der Speisung. In jenen Tagen war wieder einmal eine große Menschenmenge bei Jesus. Da die Leute nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte: Mir tun diese Menschen leid. Seit 3 Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Oder bei der Heilung eines Aussätzigen in Markus Kapitel 1, Vers 40. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus und warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an: Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Mitleid hat immer so auch so einen kleinen Klang, so von oben herab, aber in Wahrheit ist es ein Mitleiden, sich auf eine Stufe stellen mit dem, dem es gerade nicht gut geht. Da gibt es keine Hierarchie, sondern ein gemeinsames Durchgehen auf Augenhöhe. Und das auf Augenhöhe gehen habe ich bei Jesus auch an so vielen Stellen gefunden. Wenn er sich um die Kinder kümmert, die ähnlich wie Frauen damals in der Gesellschaft nicht so wichtig waren. Wenn er den Menschen zu essen gibt, wenn er sie heilt und generell, wie er mit den Menschen umgeht. Jesus hat sich nicht um die VIPs in seiner Zeit gekümmert, sondern wir lesen oft, dass er sich um die gekümmert hat, die nicht von der Gesellschaft geachtet wurden. Um die Kranken, die Armen, die Prostituierten, die Zöllner, um Randgruppen, um Menschen, die niemand mochte, um die Sünder, um Menschen, die von der geistlichen Elite verurteilt wurden. Und wie schnell stempeln wir Menschen oder deren Motivation und Fähigkeiten ab, wenn sie sich nicht so verhalten, wie wir das gerade wollen, oder sich vielleicht auch nicht so viel in die Gemeinde einbringen, wie wir das gerne wollen. Stattdessen sollten wir ihnen mit Empathie begegnen, wertschätzen, kennenlernen und verstehen, was sie beschäftigt. Dazu beschäftigt mich schon seit einigen Jahren ein Zitat. Es ist vom berühmten Schauspieler Robin Williams, der sich 2014 das Leben genommen hat. Jeder, den du kennst, kämpft in einer Schlacht, von der du nichts weißt. Sei nett, immer. Robin Williams litt unter Angstzuständen, Depressionen, Parkinson und Demenz. Und seine Aufforderung an die Welt: sei nett zu den Menschen und das immer. Und da geht es auch nicht nur um dieses oberflächlich freundliche Nettsein, da geht es um was Tieferes. Für mich hat das auch die Komponente: verurteile nicht die Menschen, weil du nicht weißt, was sie gerade wirklich bewegt und belastet. Und dazu lesen wir in Matthäus 7. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so, wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht merkst? Ich glaube, dieses Verurteilen war ein Problem der geistlichen Leiter zur Zeit von Jesus. Und da finden wir auch etliche weitere Beispiele in den Evangelien. Zum Beispiel, als die Jünger sich am Sabbat etwas zu essen von den Ähren abrissen oder als Jesus am Sabbat geheilt hat. Jesus weist sie zurück und wir lesen in Matthäus 23, Vers 23: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den 1/10 von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Wir sehen, die Pharisäer nehmen es sehr genau im Bereich der Gewürze und stellen das vielleicht auch noch so groß zur Schau, dass alle Leute um sie herum das sehen, wie genau sie selbst in diesen kleinen Bereich nehmen. Aber Jesus redet hier von den wirklich oder viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes, nämlich Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Und da sind sie offensichtlich nicht so erfolgreich. Ich finde, der Vers hat für mich enorme Sprengkraft für unser Denken und unsere Diskussionen, die wir oft so führen. Ja, wir sollen nach Wahrheit streben, wir sollen herausfinden, was Gott sich für unser Leben wünscht, was wir machen sollen, aber wir sollen dabei nicht die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht lassen, nämlich Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Dann geht das nämlich unter Umständen sonst einfach trotzdem am Ziel vorbei, bei allen guten Gedanken oder Zielen, die wir so haben. Die Pharisäer kommen ziemlich schlecht weg, was wir so in der Bibel lesen. Aber vielleicht sind auch die oder waren die Menschen, die für etwas Gutes kämpfen, die für den Gott Israels gebrannt haben und sich dann aber doch irgendwo in gewissen Themen und Gesetzen verrannt haben. Und genauso kann das uns auch passieren. Wir sollten immer in Betracht ziehen, auch nicht richtig zu liegen, weil wir, genau wie die Pharisäer, Menschen sind. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Leiten als normale Menschen. Jesus ist Gott. Und dennoch zeigt selbst er sich zutiefst menschlich und verletzlich. Als er in Johannes 12, Vers 27 von seinem nahenden Tod spricht, sagt er: Mein Herz ist voller Angst und Unruhe. Er zeichnet hier kein Bild von sich als strahlendem Helden, der über alles erhaben ist, sondern er spricht da ehrlich über seine Gefühle und Ängste. Ich denke, die größten Probleme mit Leiterschaft entstehen oft dort, wo die Leiter entmenschlicht werden, dass sie zu etwas Höherem gemacht werden als ein Mensch. Und auch wenn sich manche vielleicht für etwas Höheres halten oder durch andere dazu gemacht werden, haben wir nie mit Heiligen zu tun, sondern immer mit normalen Menschen. Dazu brauchen wir in unseren Gemeinden ein Klima, in dem auch Leiter Fehler machen dürfen, in dem Leiter auch mal falsch reagieren dürfen, falsch antworten dürfen, wo Leiter auch authentisch ihre Zweifel, Probleme und Meinungen äußern dürfen, ohne Angst zu haben, abgesägt zu werden. Fehler machen und falsch reagieren dürfen, funktioniert aber nur dann, wenn man kritikfähig bleibt. Wenn ein Leiter so von sich und seiner Meinung überzeugt ist und sich nichts sagen lässt, dann funktioniert das nicht. Wir hatten auf der Arbeit kürzlich ein Meeting mit einem Vorgesetzten, den wir neu dazu bekommen haben. Der hat einfach keine zweite Meinung zugelassen, also neben seiner. Und dadurch entstand bei allen Beteiligten der Eindruck, das macht keinen Sinn, darum zu diskutieren. Das ist Zeitverschwendung. Und das Ergebnis war, dass wir ja unmotiviert und resigniert den Raum irgendwann am Ende, also nicht während der Veranstaltung, sondern schon danach, verlassen haben. Jesus ist anders. Er lässt auch mit sich reden. Das fand ich sehr beeindruckend, als ich nochmal gelesen habe, wie diese Mutter aus Kanaan ihn um die Heilung für seine Tochter gebetet hat. Erst sagt Jesus: Nee, also ich kann dir nicht helfen, ich muss mich hier um die Israeliten kümmern, um mein Volk. Aber die Frau hat sich ja nicht davon abbringen lassen, ihn zu bitten. Und der Glaube dieser Frau hat ihn so beeindruckt, dass er sich umstimmen hat lassen und ihr geholfen hat. Also dieses starre an seiner eigenen Meinung oder ersten Äußerung festhalten, ist, denke ich, auch ein Zeichen dafür, dass man die Leiterschaft noch nicht so ganz verstanden hat. Ich habe aber auch schon ein anderes Beispiel in der Arbeitswelt erleben dürfen, bei einem anderen Chef. Wir sollten nie mit der Frage zu ihm kommen, was sollen wir machen, sondern mit einem Vorschlag, wie wir die Situation lösen wollten. Wenn man also eine begründete Meinung hatte und diese auch nachvollziehbar war, dann wurde es so gemacht, wie wir es vorgeschlagen haben. Auch wenn die Lösung, die wir vorgeschlagen haben, vielleicht anders war, als die, die der Chef gemacht hätte. Ein guter Leiter kann auch akzeptieren, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er sich es eigentlich vorgestellt hatte. Ich denke, wir sollten immer im Blick behalten, dass jeder von jedem lernen kann. Ein Leiter oder Pastor kann genauso von einem Kind lernen, von jemand, der anders glaubt und einen anderen Glaubensstil hat als man selbst. Oder sogar von jemand, der gar kein Christ ist. Aber nur, wenn wir nicht denken, dass alle anderen eigentlich von mir lernen sollten. Wir sollten mehr miteinander lernen als voneinander. Also nicht der eine lernt vom anderen, sondern wir lernen gemeinsam in dieser Situation. Das ist ein großer Unterschied, auch wenn es nur ein kleine 3 Buchstaben sind. Die Gemeinde ist eine geistliche Gemeinschaft und keine politische. Daher brauchen wir auch keine Politiker als Leiter. Das meine ich jetzt nicht so, dass jemand, der irgendwie aus der Politik kommt, gar nichts in der Gemeinde zu sagen hätte oder dürfte. Aber das System aus der Politik, finde ich, ist ziemlich ungut für Gemeinden. Es braucht in Gemeinden keine Opposition, die per se erstmal gegen alles ist. Und es ist auch eben nicht gut, wenn man sich in einer Abwehrhaltung begegnet, immer bereit zur Verteidigung. Stattdessen soll unser Umgang geprägt von Barmherzigkeit und Güte sein. Ein Klima der Angst, in dem man aus lauter Angst davor, etwas falsch zu machen, lieber gar nichts macht, führt zu Stillstand. Da fand ich ganz wichtig zu sehen, dass die Liebe von Jesus zu dir immer gleich bleibt, egal ob du einen Fehler machst. Hat Jesus Petrus dafür bestraft, dass er ihn verleugnet hat? Nein, er hat ihn weiter als seinen Freund gesehen und er hat ihn gebraucht, um Menschen die gute Botschaft weiterzugeben. Und auch wenn Jesus mal enttäuscht war von den Jüngern, zum Beispiel als er in Gethsemane gebetet hat und die Jünger eingeschlafen sind. Da hat er zwar gesagt, ja, könnt ihr nicht mal eine Stunde wach bleiben mit mir, aber er hat sie danach nicht rausgeworfen oder weggeschickt. Also das, denke ich, kann uns echt frei machen, ja, mit Jesus unterwegs zu sein, mit Jesus in der Gemeinde zu arbeiten, dass wir einfach sehen, dass er nicht uns wegen irgendwelchen Fehlern, dass wir was Falsches tun, was Falsches sagen, uns gleich verwirft. Ein Mensch zu bleiben, heißt auch für einen Leiter manchmal nicht zu können. Und auch dort ist Jesus Beispiel, indem er sich oft versucht, den Menschenmassen zu entziehen, die etwas von ihm wollen. Also das lesen wir ganz oft. Und Jesus fuhr auf den See, weil es waren so viele Leute am Ufer und so Sachen. Die Erwartungshaltung, dass man als Gemeindeleiter oder Pastor immer verfügbar ist und auf jeder Veranstaltung am Start ist, führt auf Dauer zum Ausbrennen. Vielleicht wird sowas dann oft auch noch durch den Satz aus der Bergpredigt begründet. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Ich verrate euch jetzt mal, das Reich Gottes ist nicht nur die Gemeinde. Also da steht nicht, trachtet zuerst nach der Gemeinde, sondern nach dem Reich Gottes. Und das ist eben viel größer als nur der kleine Rahmen unserer Gemeinde. Zu unserem Auftrag im Reich Gottes gehört auch, uns um unsere Familie zu kümmern, unseren Partner, unsere Kinder. Es gehört dazu auch, uns um unsere psychische und körperliche Gesundheit zu kümmern. Es gehört auch dazu, Beziehungen zu den anderen Menschen zu pflegen, auch außerhalb von der Gemeinde. Wer also diesen Vers falsch versteht, öffnet die Tür auch für psychischen Druck und Burnout. Und ich will aber nicht sagen, dass, wenn man den Vers richtig versteht, dass das nicht gut ist. Also das sei ferne. Wir sollen nach dem Reich Gottes trachten, aber es eben auch richtig tun. Leider sind keine strahlenden Helden und müssen es meiner Meinung nach auch nicht besonders geehrt sein. Natürlich soll man sich gegenseitig mit Achtung und Dankbarkeit begegnen. Aber in manchen Kreisen gibt es diese besondere Kultur der Ehre für ihre Leiter, die meiner Meinung nach oft dazu führt, dass man ja so ein Machtgefälle hat, dass man ehrfürchtig zum Leiter aufblicken muss. Und das öffnet durchaus auch die Gefahr zu Missbrauch. Wie soll man da den mächtigen, von Gott gesalbten, ehrwürdigen Leiter in Frage stellen? Wie soll hier eine Kritikfähigkeit auf Augenhöhe funktionieren? Gesunde Leitung ist meiner Meinung nach nicht auf Ehre und Lohn aus, sondern strebt eher nach Vertrauen, nach Gemeinschaft, Dankbarkeit und Unterstützung. Es gibt aber leider ziemlich viele Beispiele dafür, wo diese Macht und Ehre zu Problemen geführt hat. Die Versuchung packt nämlich jeden Menschen an seinem wunden Punkt, an dem er empfänglich ist. Und daher sollte sich jeder Leiter und jede Leiterin die Frage stellen, legitimiere ich mein Handeln aus meiner Position heraus, aus der Macht, die ich vielleicht meine zu haben, nach dem Motto, ich habe mich jetzt so eingesetzt und jetzt steht mir das zu. Oder das nehme ich mir jetzt raus. Oder noch schlimmer, Gott gibt mir das jetzt, weil ich es mir verdient habe. So gibt es zum Beispiel in den USA Fernsehprediger, die in Reichtum schwelgen, die auch noch sagen, das ist ein Zeichen für Gottes Segen in ihrem Leben. Dabei ist es eigentlich geistlicher Missbrauch von Menschen, die, ja, denen das Geld durch Heilsversprechungen aus der Tasche gezogen wurde. Es ist eine Schieflage, wenn ein Pastor oder Leiter finanzielle Vorteile aus seiner Machtstellung zieht. Das haben wir auch schon vorhin in einem Text gehört, was Lucia vorgelesen hat. Und das ist nicht nur ein aktuelles Problem, was es mit Predigern vom Wohlstandsevangelium gibt, sondern das gab es auch schon bei Jesus. Wir lesen in Matthäus 15, Vers 5, in dem Fall, dass einige Pharisäer das Gebot Ehre Vater und Mutter, was auch beinhaltete, sie finanziell zu versorgen, ausgehöhlt haben und gesagt haben, dass man davon befreit ist, seine Eltern zu unterstützen, wenn man das Geld stattdessen an den Tempel bzw. an die Pharisäer spendet. Das ist mir beim Predigtvorbereiten zum ersten Mal aufgefallen, dieser Vers, den habe ich noch nie wirklich so wahrgenommen. Aber ich finde das ein krasses Beispiel dafür, wie man ja, sich die Gesetze manchmal so hindreht, dass unter dem Deckmantel von Wohltätigkeit oder eben für die Gemeinde, für Gott, man sich an anderen bereichert. Ein anderes Thema vom Machtmissbrauch, das aber auch nicht weniger schlimm ist, einer der prominentesten Prediger im evangelikalen Umfeld ist und war sicherlich Bill Hybels von der Willow Creek Gemeinde. Der musste auch vor einigen Jahren aufgrund von sexueller Belästigung zurücktreten. Auch ein Ergebnis von unguten Machtstrukturen, von Machtgefälle. Diese Liste könnte man leider noch beliebig fortsetzen. Ich will dem Thema aber auch nicht so viel Raum geben. Aber es ist teilweise schon erschreckend, zu was falscher Umgang mit Ehre und Macht führen kann. In Matthäus 23 lesen wir, da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es zwar, tun's aber nicht. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Aber sie selbst wollen keine Finger dafür rühren. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie sitzen gern oben an beim Gastmahl und in den Synagogen und haben es gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister. Ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemanden euren Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. In den letzten Versen kommt auch diese demütige und dienende Haltung hervor, die Jesus einfach vorgelesen hat. Da lesen wir auch in Markus 10, Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, um sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das Besondere an Jesus ist, dass er nicht nur davon redet, sondern dass er es auch tut, dass er seinen Worten Taten folgen lässt. So lässt er sich von Johannes taufen, obwohl der sagt, eigentlich sollte es umgekehrt sein. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße, obwohl das sicherlich nicht die Aufgabe eines Rabbis ist. Und Jesus will, dass die Geheilten nicht überall an die große Glocke hängen, dass er sie geheilt hat. Und es gibt noch viele weitere Beispiele. Ich denke, für Jesus muss es entweder traurig oder amüsant gewesen sein, wie seine Jünger sich dann darüber gestritten haben, wer wohl der Größte unter ihnen ist und wer im Himmelreich neben ihm sitzen darf. Das zeigt mir, wie wenig wir, also sowohl die Jünger damals auch als wir heute, doch oft verstehen, wie Jesus wirklich ist, obwohl wir ihn eigentlich besser kennen sollten. Im Text aus Matthäus 23, den wir gerade gehört haben, wirft Jesus den Pharisäern auch vor, dass sie gerne oben ansitzen beim Gastmahl. Diesen Gedanken greift er auch nochmal auf in Lukas 14, ab Vers 7, wo er beschreibt, dass man sich bei einer Hochzeit, wenn man eingeladen ist, lieber erst auf einen niedrigeren Platz setzen sollte. Dann kann man sich später freuen, wenn man eingeladen wird, aufzurücken, aber dass man eben nicht von sich aus den besten Platz beansprucht. Dazu lesen wir dann in Vers 11 hier, denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Für mich ist das eine deutliche Absage, daran mehr darstellen zu wollen, als man ist. Jesus sagt, dass wir uns lieber erniedrigen sollen und es ehrenvoller ist, von anderen erhöht zu werden, als von sich selbst. Das, finde ich, kommt in der Bergpredigt auch ziemlich gut in den Seligpreisungen zum Ausdruck. Dort steht eben nicht, selig sind die starken Helden, die alles schaffen, die vorangehen, die alles anpacken, denen es immer gut geht, die gesund und reich sind. Nein, da steht, selig sind die, die arm vor Gott sind, die trauern und weinen, die sanftmütig sind, die nach Gerechtigkeit hungern, die barmherzig sind, die ein reines Herz haben, die Frieden stiften, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden und die um Jesu willen beschimpft und verfolgt werden. Ich bin froh, dass Jesus hier keine Heldengeschichten braucht, sondern dass er seine Geschichte mit ganz normalen Menschen schreibt. Und je weniger wir uns in den Vordergrund stellen, desto besser kann er das tun. Nachdem wir gesehen haben, dass Leiter als Menschen für Menschen da sind, kommen wir noch zum letzten Punkt. Mitmenschen. Jesus ist keine One-Man-Show, sondern er sucht Mitstreiter. Er will, obwohl er nicht auf die Menschen angewiesen ist, mit ihnen gemeinsam unterwegs sein. Wie viel mehr sind wir Menschen, die wir nicht Jesus sind, aufeinander angewiesen? Es geht ja schon spannend los mit dem, dass sich Jesus ein buntes Team an Jüngern aussucht. Er sucht sich nicht nur einfache Charaktere aus, nicht nur Ja-Sager und auch nicht Menschen, die super kompatibel miteinander sind. Nein, er nimmt Menschen mit, die unterschiedliche Prägungen und Meinungen haben. Es ist sicherlich einfacher für einen persönlich mit Menschen zu arbeiten, mit denen man auf einer Wellenlänge ist oder die gleiche Meinung haben wie einer. Aber das ist nicht, was Jesus uns hier vorlebt. Wie vorhin schon erwähnt, wissen und können Leiter nicht alles besser und sollten auch nicht so tun, als wäre das so. Jeder kann großartige Ideen haben, die es wert sind, mit einbezogen zu werden. Daher sollten wir den Mut haben, andere zu ermutigen, Dinge auszuprobieren. Wird das alles klappen? Wird das alles ein Erfolg? Nein. Wir werden auch gemeinsam herausfinden, was nicht funktioniert. Aber wie viele gute Ansätze gehen denn dadurch verloren, dass man nur seine eigenen Ideen gut findet und fördert? Jesus fördert seine Jünger auch durch Herausforderungen, die er ihnen stellt. Jesus bewahrt sie nicht vor Gefahren, indem er auf sie aufpasst wie eine Glucke. Jesus steht nicht am Deck des Schiffes, als der erste Regentropfen fällt und der Sturm beginnt und erstickt den Sturm gleich in Keim. Nein, Jesus liegt unter Deck und schläft. Er lässt seine Jünger erstmal machen, ohne eine Garantie zu haben, dass es klappen wird. Und er lässt sie die Erfahrung machen, dass sie ihn brauchen. Oder bei der Speisung der großen Menschenmenge erklärt Jesus nicht, was jetzt genau passieren wird, was sie jetzt zu tun haben, sondern er sagt zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen doch etwas zu essen. Ich weiß nicht, wie ihr euch gefühlt hättet, wenn da 5000 Leute stehen und Jesus sagt, ja, mach doch mal, versuch's doch mal. Ich denke, solche Erlebnisse brauchten die Jünger, um ihren Horizont zu erweitern und sich nicht nur auf ihre eigenen Kräfte zu verlassen, sondern auf Jesus zu vertrauen. Oder er lässt Petrus erstmal aus dem Boot steigen und auf dem Wasser gehen, damit er lernt, auf Jesus zu schauen. Ich denke, das waren gut und genug Beispiele, die uns Jesus als gutes Vorbild zeigen, wie wir uns gegenseitig fördern können und herausfordern können. Die volle gemeinsame Kraft einer Gemeinschaft kommt erst dann zu tragen, wenn viele mitmachen, wenn man sich traut, neue Dinge auszuprobieren, wenn man sich traut, Aufgaben abzugeben. Wie schön ist es, wenn man eine Aufgabe in treue Hände abgeben kann und der Nachfolger kann die Aufgabe sogar noch besser ausfüllen, als man es selber könnte, weil er andere Fähigkeiten hat und andere Ressourcen hat. Wie viel Gutes entgeht uns, wenn wir meinen, es könnte ja eh keiner besser als wir. Neben der Mitarbeit ist auch das Thema Mitbestimmung eine ganz wichtige Sache. In starren Hierarchien mit dem Leiterhirten und den Mitarbeiterschäfchen geht oft die Reife und Mündigkeit der einzelnen Menschen verloren. Ich bin ohnehin nicht so der große Fan von diesem Hirten-Schäfchen-Modell. Als Bild für Jesus und uns finde ich das total passend. Aber es wird ja oft auch, haben wir vorhin auch in der Bibel gelesen, von Pastoren und Leitern als Hirten gesprochen. Und dann sind wohl die anderen die Schäfchen, die hinterherrennen und blöken. Da entsteht für mich auch eine Art Machtgefälle, was nicht problematisch sein muss, aber kann. Wir hatten letztes Jahr als Gemeindeleitung einen Vorschlag in der Gemeindeversammlung eingebracht, welche die Gemeindeleitung mit großer Mehrheit abgelehnt hat. Ich war danach echt stolz auf die Gemeinde. Erstens, dass sich jeder trauen konnte, seine Meinung und Bedenken zu äußern, der Gemeindeleitung zu widersprechen. Und zweitens, dass es danach auch kein großes Problem oder Thema war, dass sich niemand auf den Schlips getreten gefühlt hat, dass wir mit der Situation umgehen konnten, ohne dass dadurch ein Problem entsteht. Das zeugt für mich eben auch von dieser Mündigkeit und so funktioniert das Miteinander. Wir haben jetzt am Beispiel Jesus gesehen, dass ein Leiter für Menschen da ist, dass ein Leiter ein Mensch bleibt und mit Menschen gemeinsam viel bewegen kann. Zum Abschluss möchte ich euch noch 5 kurze Thesen mitgeben, die für mich auch zu einer guten Leiterschaft gehören. So wie Jesus in den Evangelien mit Frauen umgeht, wie er sie als erste Zeugin in seiner Auferstehung wertschätzt und wie er auch Frauen heute begabt, ist es für mich obligatorisch, dass Leitungsteam sowohl aus Männern als auch aus Frauen bestehen. Zweitens, vor Extremen schützen. Ein erfahrener Pastor hat uns mal gesagt, dass es die Aufgabe von Leitung ist, die Gemeinde vor den Extremen zu schützen. Eine Einheit in Vielfalt ist trotz unterschiedlicher Meinungen, unterschiedlicher politischer Ausrichtungen, unterschiedlicher Glaubensstile möglich. Wenn keiner seine Meinung exklusiv als absoluten Maßstab für die einzige Wahrheit durchsetzen will. Es geht um geistliche Ausgewogenheit und Vielfalt, anstatt extrem liberal zu sein, extrem charismatisch zu sein, extrem konservativ oder was auch immer zu sein. Und auch im politischen Bereich sollten Christen sich nicht durch konservative Werte für eine bestimmte Politik einfangen lassen. Es ist mir zu billig, mit welchen einfachen Argumenten sich viele Evangelikale in den USA von einem Trump überzeugen lassen, obwohl das restliche Handeln von ihm so gar nicht Jesusgemäß ist. Und in Deutschland erleben wir teilweise auch Ähnliches. Drittens, liebe die Gemeinde, wie sie ist, nicht dein Wunschbild von ihr. In seinen Abschiedsreden in Johannes 13, Vers 35 sagt Jesus, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das gilt nicht nur, wenn gerade alles super ist. Also, da hörte der Satz auf. Jetzt kommt genau. Sie sollen erkennen an der Liebe. Das gilt eben nicht nur, wenn alles super ist, wenn man gut miteinander kann, sondern das gilt auch dann, wenn es mal klemmt im Miteinander. Und darum finde ich es wichtig, liebt deine Geschwister, liebt deine Gemeinde, so wie sie jetzt ist und nicht, wie sie in deinen Augen sein sollte. Viertens, Leitung braucht Unterstützung. Ohne die Unterstützung der Gemeinde ist die Leitung sinnlos, beziehungsweise kann sie nicht funktionieren. Aber was kann die Gemeinde beitragen für eine gute Leitung? Sie kann für die Leitung beten, kann im Gespräch sein, gebt Feedback, redet mit der Leitung, übt positive Kritik, prüft euch aber auch dabei, was ist das Ziel hinter meinem Anliegen, was ist mein Herz dahinter. Und redet nicht erst miteinander, wenn aus kleinen Problemchen große Probleme geworden sind. Und als letzten Punkt, Hoffnung und Zuversicht. In christlichen Kreisen hört man in letzter Zeit vermehrt, dass die Menschheit immer schlimmer wird, dass das Leben und die Gesellschaft ja immer schlechter werden, dass man sich da gar nicht mehr ja, wohlfühlt und aufhalten kann. Im schlimmsten Fall, finde ich, führt diese Wahrnehmung zu einer Trennung zwischen der bösen, sündigen Welt da draußen und der heilen Welt drinnen in der Gemeinde. Aber ist es unsere Aufgabe, schwarz zu malen, zu verurteilen und zu trennen? Weil wir Jesus kennen, sollte es doch vielmehr unsere Aufgabe sein, Hoffnung und Zuversicht auszustrahlen. Das macht das Christsein für die Menschen doch auch viel attraktiver als das Bild, dass man als Christ alles doof finden muss oder gegen alles sein muss. Jesus sagt an mehreren Stellen, fürchtet euch nicht und sorgt euch nicht. Damit macht er uns frei von Hoffnungslosigkeit und Pessimismus, auch bezogen auf das Leben und die Gesellschaft. Wir haben die beste Botschaft der Welt, ein Gott, der uns liebt, der mit uns leben will. Und wir haben eine Gemeinschaft in der Gemeinde, in der man sich gegenseitig helfen kann, in der man miteinander lernt und gemeinsam unterwegs ist. Martin Luther soll mal gesagt haben, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Daher lasst uns Hoffnungsträger und keine Schwarzseher sein. Lasst uns eine GmbH sein, eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Amen.